NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend und herzlich willkommen beim Echo des Tages. Am Mikrofon ist Dorothee Gerwald und das sind die wichtigsten Themen der kommenden halben Stunde. Sinneswandel in Berlin. Bundeskanzlerin Merkel schließt Waffenlieferungen an den Irak nicht länger aus. Putins Auftritt auf der Krim. Was will Russlands Präsident erreichen im Konflikt mit der Ukraine? Hören Sie dazu auch den Kommentar im Echo des Tages. Waffenstillstandsverhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern. Die vorläufige Feuerpause ist um 5 weitere Tage verlängert. Außerdem berichten wir über den Auftakt der Südkorea-Reise von Papst Franziskus, über das Urteil im Mollat-Prozess und am Ende unserer Sendung über alles Wichtige vom Sport, darunter auch die heutigen Ergebnisse bei der Leichtathletik-EM in Zürich. Die Drecksarbeit lassen wir andere machen, dafür haben wir ja Gottlob Washington, Rom und Paris. Mit diesen Worten kritisiert der frühere Bundesverteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg in einem Zeitungsinterview die Bundesregierung und deren bisheriges Nein zu deutschen Waffenlieferungen an den Irak, um bedrängte Jesiden vor der Terrorgruppe Islamischer Staat zu schützen. Doch langsam deutet sich bei den Regierungspolitikern in Berlin ein Sinneswandel an. Die Bundeskanzlerin und ihr Außenminister schließen Waffenlieferungen nicht mehr aus. Aus Berlin berichtet André Stünke.
Jetzt also doch. Deutschland liefert notfalls auch Waffen in den Nordirak. Gestern noch hatte die Bundeskanzlerin das Augenmerk auf die USA gelenkt und deren Militäreinsatz in den höchsten Tönen gelobt. Nun schließt Angela Merkel auch deutsche Waffenlieferungen nicht mehr aus. Der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung sagte sie, bei Rüstungsexporten gebe es für die Regierungen immer einen politischen und rechtlichen Spielraum und den werde man, wenn nötig, ausschöpfen. Ähnlich hatte es zuvor Bundesaußenminister Steinmeier formuliert. Im ZDF sagte er, an erster Stelle stünden Hilfslieferungen.
Im Übrigen würde ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausschließen, dass wir gegebenenfalls, wenn die Bedrohungslage so anhält, auch Waffen liefern müssen.
Der Sinneswandel kam schnell. Am Montag noch hatte Regierungssprecher Seibert auf Journalistenfragen so geantwortet.
Sie wissen, dass es zu den Grundsätzen der Rüstungsexportpolitik dieser Bundesregierung wie auch aller Vorgängerbundesregierungen gehört, grundsätzlich keine Waffen in Krisen- und Kampfgebiete zu liefern.
Jetzt erklärt der Bundesaußenminister das mit den Grundsätzen so.
Was die Grundsätze für Rüstungslieferungen angeht, so sind die Grundsätze Grundsätze. Und sie berücksichtigen eben auch, dass wir außergewöhnliche Lagen haben können, in denen es dann eine politische Entscheidung geben muss, aus eigenen sicherheitspolitischen Interessen auch anders zu handeln.
Es ist also eine Frage der Interpretation. Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth ist im Moment vor Ort im Irak.
Hier müssen Flüchtlingslager errichtet werden. Hier braucht es sanitäre Einrichtungen. Hier braucht es Gesundheitsversorgung. Hier braucht es Lebensmittelsversorgung.
Aus Sicht der Grünen-Politikerin ist die Diskussion um Waffenlieferungen zweitrangig. Schon deshalb, weil die kurdischen Peschmerga-Kämpfer mit deutschen Waffen wenig anfangen könnten.
Wir können doch in Deutschland erstens nicht über unsere Rüstungsexportrichtlinien hinweggehen, die bindend sind. Und zweitens, was nützt es den Peschmerga, wenn wir ihnen deutsche harte Waffensysteme schicken würden, Waffenlieferungen, mit denen die Peschmerga überhaupt nicht umgehen können. Das ist vielleicht etwas Gutes für die innerdeutsche Debatte, aber hilft hier nicht weiter.
Die Hilfsorganisationen kommen kaum hinterher. Auf der einen Seite helfen sie bereits ganz konkret vor Ort mit Zelten, Decken und Wasser, sagt Birte Steigert von der Aktion Deutschland hilft.
Auf der anderen Seite sind die im Moment viel in Erkundungsteams unterwegs, um zu überprüfen, inwiefern medizinische Hilfe nötig ist und wie denn wirklich auch gezielt geholfen werden kann.
Die offizielle Bestätigung steht zwar noch aus, aber es deutet viel darauf hin, dass die Bundeswehr morgen die ersten Hilfsflüge in den Irak startet. Vermutlich 4 Transall-Maschinen mit Lebensmitteln und Sanitätsmaterialien. In Brüssel beraten morgen die EU-Außenminister bei einer Sondersitzung über die Krise im Irak.
Währenddessen gibt es sehr unterschiedliche Angaben über die Zahl der jesidischen Flüchtlinge, die noch im irakischen Sindschar-Gebirge von der Terrorgruppe Islamischer Staat eingekesselt sind. Die Gesellschaft für bedrohte Völker in Göttingen geht nach wie vor von 30.000 bis 40.000 Menschen aus. Die Vereinten Nationen indes rechnen mit nur noch 1.000 Jesiden, die sich dort aufhalten. Etwa 80.000 hätten sich während der vergangenen Tage aus dem kargen Bergland retten können. Tim Aßmann berichtet.
Im nordirakischen Duhok stehen Flüchtlinge Schlange an der Essensausgabe eines Notaufnahmelagers. Sie gehören zu den geschätzt rund 80.000 Jesiden, denen nach UN-Angaben in den vergangenen Tagen die Flucht aus dem kargen Sinjar-Gebirge gelang. Dieser Mann ist einer von denen, die es schafften, den Kämpfern der Terrorgruppe Islamischer Staat zu entkommen. In den Sinjar-Bergen gibt es nichts, kein Wasser, keinen Strom, keine Straßen, kein Brot, nicht einmal Bäume, nichts. Dort ist gar nichts, das Menschen ernähren könnte. Viele der Flüchtlinge, die bei Temperaturen über 40 Grad tagelang unterwegs waren, um die sicheren Kurdengebiete in Syrien, der Türkei oder vor allem im Raum Dohuk im Nordirak zu erreichen, leiden nun unter Flüssigkeitsmangel und sind völlig entkräftet. Jane Pierce ist Direktorin des Welternährungsprogramms im Irak. Die Lage der Menschen, die in Dohuk ankommen, ist wirklich sehr dramatisch. Wir versuchen nun, warme Mahlzeiten für die Neuankömmlinge bereitzustellen und die andere mit Familienrationen zu versorgen, die sie sich selbst zubereiten können. Die Vereinten Nationen haben für den Irak die Notstandsstufe 3 ausgerufen, die höchste Kategorie für humanitäre Krisen. Die örtlichen Behörden im Nordirak sind mit der Massenflucht Hunderttausender vor den Gräueltaten der Dschihadisten völlig überfordert. Unterstützung sei dringend nötig, sagt Iliana Naba, Sprecherin der Vereinten Nationen im Irak. Die Situation der Flüchtlinge ist schwierig und tragisch, egal ob sie bereits evakuiert wurden oder noch auf dem Berg Sinjar eingeschlossen sind. Am schlimmsten ist die Lage aktuell in der Provinz Dohuk, denn dorthin sind alleine in den letzten Tagen 200.000 Flüchtlinge gekommen, zusätzlich zu den 400.000, die dort seit Beginn der Kämpfe im Juni Zuflucht gesucht haben. Wenn die Flüchtlinge versorgt sind, wird sich die Frage nach ihrer Zukunft stellen. Viele irakische Christen und Jesiden wollen nicht mehr in ihrem Heimatland bleiben und hoffen auf eine Aufnahme in Europa. Im Sinjar-Gebirge harren unterdessen zwar noch immer Menschen aus, aber es sind wohl deutlich weniger als noch in den vergangenen Tagen angenommen. Außerdem habe sich ihre Lage durch den Abwurf von Hilfsgütern entspannt, meldete das Pentagon. US-Spezialkräfte hatten die Situation der Flüchtlinge vor Ort sondiert und Washington hat daraufhin offenbar Abstand von einer groß angelegten Rettungsaktion genommen. Dazu hätte möglicherweise auch der Einsatz von eigenen Bodentruppen gehört, den die US-Regierung bisher immer ausgeschlossen hat. Stattdessen werden nun schon seit knapp einer Woche Luftangriffe gegen die Terrormiliz IS geflogen. Auch dadurch gelang es, den Vormarsch der Dschihadisten auf die kurdische Regionalhauptstadt Erbil zu stoppen. Entscheidend geschwächt sind die sunnitischen Terroristen aber offenbar bisher nicht. Sie halten weiter große Landesteile des Irak unter ihrer Kontrolle.
Die pro-russischen Separatisten im Osten der Ukraine geraten offenbar immer weiter in die Defensive. Regierungstruppen nahmen heute vor allem die Rebellenhochburg Donetsk unter heftigen Beschuss. Die Stadt Lugansk sei inzwischen umzingelt, so ein Sprecher der ukrainischen Armee. Russlands Präsident Putin hat sich währenddessen auf der annektierten Krim mit einer sogenannten Grundsatzrede zu Wort gemeldet und erklärt, Russland werde alles in seiner Macht Stehende tun, um die Kämpfe in der Ukraine so schnell wie möglich zu beenden. Ein Einlenken oder eine Drohung? Einzelheiten von Bernd Großheim.
Äußerlich das Auffälligste an der Rede Putins auf der Krim, sie wurde nicht live im russischen Staatsfernsehen übertragen wie andere seiner Reden. Stunden später wurden zwar Redeausschnitte gezeigt, allerdings ohne Ton. Warum? Das ist nicht bekannt. Der russische Präsident wandte sich zunächst an das konservative Russland. Die traditionellen Werte müssten hochgehalten werden, sagte er. Das unterstützten übrigens Menschen auch aus dem Westen. Russland wolle sich nicht vom Rest der Welt abschotten, die anderen Länder müssten es aber auch akzeptieren. Er werde nicht zulassen, dass der Westen Russland mit Verachtung behandle, sagte Putin. Anwesend waren die Abgeordneten des russischen Parlaments. Ihnen erklärte Putin noch einmal, dass die Übernahme der Krim keineswegs eine Annexion war. Er räumte jedoch ein, dass russische Soldaten bei der Durchführung des Referendums geholfen hatten. Der Westen hält die Einverleibung der ukrainischen Halbinsel in das Gebiet der Russischen Föderation für völkerrechtswidrig. Die Volksabstimmung sei nicht nach internationalen Regeln verlaufen. Besorgt äußerte sich Putin zur Lage in der Ukraine. Das Land sei in ein blutiges Chaos gestürzt, in dem sich Brüder gegenseitig töteten. Dieses Blutvergießen müsse ein Ende haben. Russland werde alles tun, um den Konflikt zu beenden. Wie es das tun wolle, sagte Putin nicht. Zum russischen Hilfstransport für die Ostukraine mit fast 280 Fahrzeugen äußerte sich Putin nicht. Der Sprecher des ukrainischen Sicherheitsrates Lysenko übte erneut scharfe Kritik am russischen Vorgehen. einem Alleingang, wie er meint.
Es war verabredet, dass alles nach den Regeln des Internationalen Roten Kreuzes gestaltet wird. Wir sehen im Moment, dass die russische Seite die Forderungen dieser international angesehenen Organisation ignoriert. Die Hilfslieferung muss Vertretern des Roten Kreuzes übergeben werden. Aber die Verantwortung für die Sicherheit der Fracht wird dann Russland tragen, das die Söldner kontrolliert, die es bewaffnet hat.
Die ukrainische Seite schickte heute eigene Hilfskonvois in die Ostukraine. Von Kiew, Charkiw und Dnipropetrovsk aus starteten Lastwagen in Richtung Lugansk und Donetsk. Dort toben aber noch schwere Gefechte. Die Verteilung der Hilfsgüter wird zum Problem. Das ukrainische Parlament verabschiedete unterdessen heute eine Liste von Strafmaßnahmen gegen Russland. Die Pläne hatten Ministerpräsident Jazenjuk und sein Kabinett ausgearbeitet. Unterschreibt Präsident Poroschenko das Gesetz, kann der Sicherheitsrat konkrete Firmen mit Strafmaßnahmen belegen. Der verabschiedete Sanktionskatalog schlägt beispielsweise vor, Russen zu verbieten, Geld in ukrainischen Firmen anzulegen. Gedroht wird auch damit, dass russische Fluggesellschaften Airports in der Ukraine nicht mehr anfliegen dürfen. Noch nicht klar ist es, ob auch die Durchleitung russischen Erdgases nach Westeuropa betroffen sein könnte.
Wohin steuert Putin? Wie weit will er die Destabilisierung der Ukraine treiben? Hören Sie dazu auch den Kommentar im Echo des Tages von Markus Sambale.
Wladimir Putin am Lenkrad eines weißen Lastwagens auf dem Weg von Moskau in die Ostukraine. Zumindest auf einer Fotomontage, die im Internet kursiert, ist es der Präsident persönlich, der die Kolonne anführt. Der Mann, der oft Gas gibt und manchmal bremst, aber immer die anderen vor sich hertreibt. Heute hat Putin den Fuß etwas vom Gas genommen. Seine Grundsatzrede in Jalta kam ohne Sensationen aus. Keine weitere Kampfansage an Kiew, keine Verteufelung des Westens. Dass er die Krim als Symbol der russischen Einheit pries, ist keine Überraschung. Auch nicht, dass Putin wieder mal Russlands angebliche Opferrolle beklagte und mehr Respekt verlangte. Dass der Präsident beteuerte, mit dem Westen nicht komplett brechen zu wollen, kommt in diesen Zeiten schon fast als freundliche Geste daher. Bemerkenswert ist, dass das russische Staatsfernsehen die Rede nicht live übertrug. Normalerweise würde ein Auftritt des Kreml-Chefs dazu noch auf der Krim als nationales Ereignis inszeniert. Doch heute wurden Redezitate eher beiläufig verbreitet. Denn gerichtet war die Ansprache nicht an die Bevölkerung, die gern den starken Mann an der Spitze sieht, sondern an die versammelte politische Elite Russlands, die von Putin wohl etwas zur Mäßigung gerufen werden sollte. Übertreibt es nicht, mit nationalistischen Tönen oder mit den Rufen, in der Ukraine militärisch einzugreifen, wollte Putin den Scharfmachern im eigenen Land wohl klarmachen, denn es läuft doch alles nach Plan aus russischer Sicht. Der letzte PR-Coup des Kreml hat nämlich funktioniert und den Westen verwirrt und überrumpelt. Mit dem kilometerlangen Konvoi aus weißen Lkw, perfekt inszeniert für jede Fernsehkamera, gibt Putin wieder einmal das Tempo vor und erreicht mehrere Ziele auf einmal. Russland handelt, während Kiew und der Westen zögern, wird den Menschen im eigenen Land und in der Ostukraine vermittelt. Nein, Waffen oder gar Soldaten sind bestimmt nicht an Bord des russischen Konvois. Die lassen sich immer noch heimlich über die löchrige Grenze zu den Rebellen bringen. Dass aber selbst mit dem Roten Kreuz ein falsches Spiel getrieben wird, das zeigt den Zynismus der russischen Führung und dass es nicht in erster Linie um Hilfe für notleidende Menschen geht. Die Rebellen, eingekesselt in ihren Hochburgen, wird Putin nicht fallen lassen. Und auch die Russland-Anhänger in der Ostukraine wird Putin nicht enttäuschen. Deshalb ist die Sorge in Kiew berechtigt, dass bald russische Soldaten auf ukrainisches Gebiet vorrücken könnten, in welcher Uniform auch immer. Auch wenn Putin mal den Fuß vom Gas nimmt wie heute, schon morgen wird er das Pedal wieder durchtreten und die anderen vor sich hertreiben.
Der Kommentar im Echo des Tages von Markus Sambale. Die Bewohner des Gazastreifens und Israels können vorerst aufatmen. Die dreitägige Waffenruhe zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas, die gestern Nacht endete, ist um 5 Tage verlängert worden. Die Hürden für einen dauerhaften Waffenstillstand bleiben dennoch hoch. Aus Tel Aviv berichtet Wolf Siebert.
Den ersten Tag der erneuten Feuerpause nutzten sowohl die palästinensische als auch die israelische Seite zu internen Beratungen. Israels Premierminister Netanyahu trifft sich heute mit seinem Sicherheitskabinett. Dieser Führungszirkel in Krisenzeiten ist in der Frage, wie weit man den Palästinensern für ein Waffenstillstandsabkommen entgegenkommen darf, gespalten. Gespalten ist auch die palästinensische Seite. Die gemäßigte Fatah ist mit dem Verlauf der Gespräche und mit den bisherigen Angeboten Israels zufrieden. Die radikalen Gruppen Hamas und Islamischer Dschihad hingegen sehen nach eigenen Angaben keinerlei Fortschritte. Israels Bereitschaft, die Blockade des Gazastreifens zu lockern, geht ihnen nicht weit genug. Die radikalen Gruppen, die die erneute militärische Auseinandersetzung mit Israel begonnen haben, brauchen einen sichtbaren Erfolg. Die Bevölkerung des Gazastreifens, die in diesem erneuten Krieg viele Verluste erlitten hat, wird sich damit nur dann versöhnen, wenn sich am Ende ihre soziale und politische Lage deutlich verbessert. Im Krisengebiet blieb es den Tag über friedlich.
Papst Franziskus ist zu einem fünftägigen Pastoralbesuch in Südkorea eingetroffen, der erste Besuch eines Papstes in diesem ostasiatischen Land seit 25 Jahren. Über 10% der Einwohner Südkoreas bekennen sich zum Katholizismus. Aus Seoul berichtet Jürgen Hannefeld.
Es ist ein besonderer Papst in einem besonderen Land. Darüber herrscht schon nach dem ersten Tag, den Franziskus in Südkorea verbracht hat, kein Zweifel. Humor und Bescheidenheit zeichneten seine beiden großen Reden an diesem ersten Besuchstag ebenso aus wie eine intensive Kenntnis seines Gastgeberlandes. Der katholische Glaube war erst vor 230 Jahren in Südkorea eingezogen. Im 18. und 19. Jahrhundert starben 10.000 Menschen, weil sie die christliche Religion übernommen und sich damit der konfuzianischen Staatsräson widersetzt hatten. Die traditionelle Verehrung der Ahnen in Asien steht im Gegensatz zum christlichen Glauben. Der Papst löste diesen Widerspruch heute auf elegante Weise auf.
Korean culture understand well.
Die koreanische Kultur versteht gut die innere Würde und Weisheit unserer Ahnen und ehrt ihren Platz in der Gesellschaft. Wir Katholiken ehren unsere Ahnen, die für den Glauben das Martyrium erlitten haben, weil sie bereit waren, ihr Leben für die Wahrheit hinzugeben, die sie im Glauben angenommen hatten und nach der sie ihr Leben zu gestalten versuchten. Sie lehren uns, wie man ganz für Gott und für das gegenseitige Wohl leben kann.
Of one another. Scheinbar Unvereinbares in Einklang zu bringen, darum ist dieser Papst auf allen Ebenen bemüht. Frieden und Versöhnung sind seine Ziele, im religiösen wie im politischen Sinn. Die Stabilität der gesamten Region sei ihm ein Herzensanliegen, betonte Franziskus in Anwesenheit der südkoreanischen Präsidentin Park. Eine kaum überhörbare Anspielung auf den Expansionsdrang Chinas, den japanischen Nationalismus und vor allem auf das unberechenbare Nordkorea. Wenige Minuten vor der Landung des Papstes hatte Pyongyang demonstrativ 3 Kurzstreckenraketen ins Meer geschossen. Deutliche Worte fand Franziskus beim Treffen mit den Bischöfen des Landes. Seine Mahnung, sich in einer säkularisierten und materialistischen Gesellschaft nicht als Manager des Glaubens zu verstehen, dürfte weit über Südkorea hinaus Gültigkeit haben. Er warnte seine Mitbrüder vor Selbstgefälligkeit. Wohl auch deshalb, weil die katholische Kirche gerade in Südkorea großen Zulauf hat, mit Wachstumsraten, die in keinem anderen Land der Welt erreicht werden.
Gibt es in Großbritannien einen neuen Missbrauchsskandal oder handelt es sich um üble im Internet gestreute Gerüchte? Die Verdachtsmomente gegen den britischen Popsänger Cliff Richard wiegen jedenfalls so schwer, dass die Polizei heute seine Wohnung durchsuchte während seiner Abwesenheit und ohne ihn zu informieren. Aus London berichtet Jens-Peter Marquardt.
5 Stunden lang hatten Polizisten das weitläufige Anwesen des Sängers in Berkshire durchsucht, dann rückten sie wieder ab. Festnahmen gab es nicht. Nach Angaben der Ermittler geht es um den Vorwurf sexueller Handlungen mit einem unter 16-Jährigen in den 80er Jahren. Einzelheiten sind nicht bekannt. Cliff Richard ist derzeit in Portugal. Er teilte mit, er kenne die Vorwürfe seit Monaten, sei aber damit nicht an die Öffentlichkeit gegangen, um ihnen nicht weiteren Auftrieb zu verleihen. Die Vorwürfe seien komplett falsch, er wolle in vollem Umfang mit der Polizei kooperieren. Seit vielen Monaten laufen in Großbritannien Ermittlungen gegen zahlreiche Stars der Popszene und frühere Fernsehmoderatoren wegen Kindesmissbrauchs. Einige sind bereits zu Haftstrafen verurteilt worden. Der Name Cliff Richard war dabei bisher nicht gefallen. Der 73-Jährige ist einer der erfolgreichsten britischen Popmusiker. Er hat seine Karriere vor über 50 Jahren begonnen und seitdem 100 Alben produziert. Die Queen hat Cliff Richard als ersten Popstar überhaupt zum Sir geadelt. In den vergangenen Jahren hat er sich zunehmend als tief religiöser Mensch dargestellt.
Die deutsche Konjunktur kann sich den weltweiten Krisen nicht völlig entziehen. Erstmals seit 1,5 Jahren schrumpft die deutsche Wirtschaft ein wenig im Vergleich zum vorigen Quartal um 0,2%. Dem Statistischen Bundesamt zufolge ist ein Grund für die stotternde Konjunktur der schwächelnde Außenhandel. Das bestätigte heute auch der DIHK. Mehr dazu aus Berlin von Thorsten Huhn.
Die Alarmglocken läuten noch nicht, aber Sorgen macht man sich schon in der deutschen Wirtschaft. Die Ausfuhren deutscher Unternehmen laufen nicht so gut, wie das Anfang des Jahres noch erwartet wurde. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, DIHK, rechnet für dieses Jahr nur noch mit einem Exportwachstum von 3,5%. Zu Beginn des Jahres hatte er noch ein Plus von 4,5% erwartet. Volker Treier, Außenwirtschaftsexperte des DIHK.
Das Jahr 2014 entpuppt sich als geopolitisches Sorgenjahr.
Vor allem die Ukraine-Krise trifft die deutsche Wirtschaft. Nach Angaben des DIHK dämpfen die Sanktionen gegen Russland und die Gegenmaßnahmen Moskaus die Ausfuhren der deutschen Unternehmen. Zudem macht sich die nach wie vor schwache Konjunktur in anderen europäischen Staaten bemerkbar. Außerdem verläuft die Entwicklung in einigen Schwellenländern wie Indien und Südafrika ungünstiger als erwartet. Das niedrigere Exportwachstum gefährdet nach Berechnungen des DIHK rund 100.000 Arbeitsplätze bei Unternehmen in Deutschland. Auch das Wachstum des Welthandels bleibt hinter den Erwartungen zurück. Im nächsten Jahr soll es besser werden. Aber
eine weitere Eskalation, indem wir einen nächsten Schritt machen oder der Kreml glaubt, das ist jetzt nicht genug, ändert die Situation und damit unser Szenario.
Wenn es in der Weltpolitik keine Eskalation gibt, dann erwartet der Deutsche Industrie- und Handelskammertag ein deutlich stärkeres Wachstum des Welthandels. Und die deutschen Exporte könnten im besten Fall sogar um 5% steigen. Aber wie gesagt, nur dann, wenn sich die weltpolitische Lage beruhigt.
Die angeschlagene Warenhauskette Karstadt hat mit ihren vermeintlichen Rettern kein Glück. Dem erst vor 4 Jahren eingestiegenen Investor Nikolaus Berggruen, der zunächst als Halsbringer gefeiert wurde, gelang es jedenfalls nicht, das Unternehmen wieder fit zu machen. Kritiker sagen, das habe er auch gar nicht gewollt, ihm sei es nur um den Profit gegangen. Jetzt kündigt sich eine erneute Übernahme an durch den österreichischen Investor René Benko. Mehr dazu von Dennis Friese.
Die Warenhauskette Karstadt wechselt offenbar in den nächsten Tagen den Eigentümer. Nikolaus Berggruen soll mit dem österreichischen Immobilienunternehmer René Benko zurzeit über die Übernahme der 83 klassischen Warenhäuser verhandeln. Das berichten mehrere Zeitungen. Benko sagte in einem Interview, er sei um Hilfe gebeten worden, es gebe aber noch keine Entscheidung. Beide wollten diese Berichte bisher nicht bestätigen. Der Österreicher besitzt bereits mit seiner Signa Holding die Mehrheit an den Karstadt-Luxushäusern in Berlin, Hamburg und München sowie an den Sporthäusern. Mit der Übernahme der 83 Karstadt-Filialen würde Benko die Mehrheit an der gesamten Warenhauskette halten. Das Essener Unternehmen ist in finanziellen Schwierigkeiten. Über 20 Filialen seien nicht profitabel, sagte der Aufsichtsratschef bereits vor einigen Monaten. Für die 17.000 Beschäftigten ist nicht klar, wie es weitergeht. Möglicherweise werden im kommenden Jahr Standorte geschlossen. Ein Sanierungskonzept soll in der kommenden Woche im Aufsichtsrat vorgestellt werden. Der Verkauf an Benko dürfte in der schwierigen Phase für weitere Verunsicherung bei den Mitarbeitern sorgen. Die Gewerkschaft Verdi wirft Eigentümer Nikolaus Berggruen vor, kein eigenes Geld in die Rettung von Karstadt zu investieren. Seit Monaten wird spekuliert, dass der Deutsch-Amerikaner Karstadt verkaufen will. René Benko und seine Signa Holding gelten vor allem als Immobilienentwickler. Hauptgeschäft sind Shoppingcenter in bester Innenstadtlage. Der 37-Jährige zählt zu den Reichen in Österreich. Sein Privatvermögen wird auf 850 Millionen Euro geschätzt. Eine Entscheidung, ob er neuer Besitzer der Karstadthäuser wird, soll bis Ende August fallen.
Dass Gustl Mollat, der jahrelang zu Unrecht in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen war, das Landgericht Regensburg heute als freier Mann verlassen würde, zeichnete sich bereits seit längerem ab. Er erhält für die Zeit der zwangsweisen Psychiatrieunterbringung eine Haftentschädigung. Die Kosten des Wiederaufnahmeverfahrens muss der Staat tragen. Doch einen Freispruch erster Klasse erzielte Mollat nicht. Das Gericht hält ihn für schuldig, seine Ex-Frau körperlich misshandelt zu haben. Einzelheiten von Stanislaus Kosakowski.
Gustl Mollat ist ein freier Mann, allerdings mit dem Makel eines Gewalttäters. Das Landgericht Regensburg ist überzeugt, dass er seine Ex-Frau misshandelt hat. Ein Freispruch erster Klasse, wie Gustl Mollat ihn haben wollte, ist damit also nicht herausgekommen, wie Justizsprecher Thomas Polnick bestätigt.
Es gibt einen Freispruch wegen erwiesener Unschuld. Zu diesem Freispruch ist es in unserem Prozess nicht gekommen. Vielmehr hat das Gericht angenommen, dass der Angeklagte die ihm zur Last gelegte gefährliche Körperverletzung begangen hat. Der Angeklagte wurde insoweit wegen nicht ausschließbarer Schuldunfähigkeit freigesprochen.
Von den Tatvorwürfen, wonach Gustl Mollat seine Ex-Frau der Freiheit beraubt und zahlreiche Reifen zerstochen haben soll, sprach das Gericht ihn frei, weil es keine sicheren Beweise dafür sah. Dass die Richter es aber für wahr erachten, dass Mollat 2001 seine Frau geschlagen, gebissen und gewürgt hat, missfällt Mollat sehr.
Da waren natürlich Vorwürfe im Urteil bestätigt, die so nicht stattgefunden haben. Mit anderen Punkten könne ich leichter leben, aber den Tatvorwurf gegenüber meiner früheren Frau, den möchte ich nicht auf mir sitzen lassen müssen.
Gustl Mollat will nun prüfen lassen, ob eine Revision gegen das Wiederaufnahmeverfahren möglich ist. Sein Anwalt Gerhard Strate erklärte bereits, er werde Mollat in dieser Sache nicht zur Verfügung stehen. Stattdessen lobte Strate das Urteil und attestierte der bayerischen Justiz, sie bemühe sich sichtlich, aus Fehlern zu lernen.
Die bayerische Justiz hat hier allenfalls in der Weise ihr Gesicht bewahrt, als jetzt das Landgericht Regensburg noch einmal klargemacht hat, dass dieses Urteil des Landgerichts Nürnberg wirklich ein Unrechtsurteil war. Mollat hätte nie und nimmer in dieser Weise verräumt werden dürfen. Die Psychiatrisierung, die mit ihm stattgefunden hat, hätte nie und nimmer geschehen dürfen. Das ist durch dieses Urteil klargestellt.
Tatsächlich hatte das Gericht mehrere Fehler und Schludrigkeiten aus dem Ausgangsprozess von 2006 und anderen vorangegangenen Verfahren bestätigt. Die Landtagsopposition, die im vergangenen Jahr stark für eine Wiederaufnahme des Falles gekämpft hatte, zeigte sich weitgehend erleichtert. Allen voran der Vizevorsitzende des früheren Mollat-Untersuchungsausschusses, Florian Streibel von den Freien Wählern.
Mit den Urteilen und den Entscheidungen bin ich hochzufrieden, weil dadurch also nicht nur Herrn Mollat Gerechtigkeit widerfahren ist, sondern auch die Justiz gezeigt hat, dass sie also vertrauenswürdig ist und das Vertrauen in sie auch gerechtfertigt ist.
Im Grundsatz zufrieden auch Ex-Ausschussmitglied Inge Aures von der SPD. Sie fordert, dass nun Mollats Schwarzgeldvorwürfen rund um die Geschäfte der Hypovereinsbank nachgegangen werde.
Und wir kommen, wie angekündigt, zum Sport im Echo des Tages. Und da geht der Blick bei Thorsten Ahles zunächst zu den Leichtathletik-Europameisterschaften in Zürich.
Dort läuft der dritte Wettkampftag und da könnte es heute Abend die nächsten Medaillen für das deutsche Team geben. Obwohl die großen bekannten Namen fehlen. Bei den Stabhochspringerinnen beispielsweise musste Silke Spiegelburg die Saison verletzungsbedingt vorzeitig beenden. Bei den Speerwerferinnen ist Christina Obergeföll sozusagen in Elternzeit. Volker Hirt live in Zürich. Sind die Medaillenchancen für die anderen deutschen Athletinnen dadurch automatisch größer?
Naja, sie waren auch so groß. Also ich glaube, dass Linda Stahl durchaus eine Medaille erzielen könnte, auch wenn Christina Obergföll hier dabei wäre. So aber ist Barbora Spatokava sowieso dabei aus der Tschechischen Republik. Also Gold, glaube ich, wird ganz, ganz schwer für Linda Stahl, die ja schon mal Europameisterin war vor 4 Jahren in Barcelona. Aber eine Silbermedaille ist drin. Vielleicht hat auch Katharina Molitor, ihre Leverkusener Vereinskollegin, mal einen sehr guten Tag. Also da ist eine Medaille drin. Und im Stabhochsprung haben wir Caroline Hingst und Lisa Rischig. Immerhin Lisa Rischig, die Nummer 1 der europäischen Rangliste, sicherlich mit einem guten Wettkampf. Auch hier ist eine Medaille drin.
Insgesamt 5 Entscheidungen stehen heute in Zürich ja noch aus. Ihren ersten von 2 Wettkampftagen absolvieren die 7 Kämpferinnen. Wie sieht es da für die deutschen Damen nach den ersten beiden Wettbewerben aus?
Sehr gut, muss man sagen. Die jüngste, die Frankfurterin Caroline Schäfer, belegt nach 2 Disziplinen den 4. Rang. Lilly Schwarzkopf nach langer Verletzung, Achillessehnenriss, Platz 6. Sie hat noch weitere sehr gute Disziplinen, vor allem einen guten 2. Tag. Der traue ich sogar eine Medaille zu. Und Claudia Rath ist 10. Auch da geht's noch weiter nach oben.
Soweit Volker Hirt live von den Leichtathletik-Europameisterschaften in Zürich. Fußball-Nationaltorwart Manuel Neuer ist einer von 3 Kandidaten für die Wahl zu Europas Fußballer des Jahres. Neben Neuer sind sein Münchner Teamkollege Arjen Robben und Weltfußballer Cristiano Ronaldo vom Champions-League-Sieger Real Madrid nominiert worden. Der Gewinner wird am 28. August gewählt und bekannt gegeben. Neuer wäre der erste Deutsche seit Matthias Sammer 1996, der diese Auszeichnung erhält. Uruguays Nationalstürmer Luis Suarez hat vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS zumindest einen Teilerfolg erzielt. Zwar bleibt der Neuzugang des FC Barcelona bis Ende Oktober gesperrt, darf bis dahin aber zumindest am Mannschaftstraining und an Freundschaftsspielen teilnehmen. Bisher war er von allen Aktivitäten im Fußball ausgeschlossen. Suarez hatte beim WM-Spiel gegen Italien seinen Gegenspieler in die Schulter gebissen und war als Wiederholungstäter daraufhin verurteilt worden. Und bei den Schwimm-Europameisterschaften in Berlin hat es heute zwei weitere Medaillen für Deutschland gegeben. Freiwasserschwimmerin Isabel Herle gewann über die 5-Kilometer-Distanz Gold, Thomas Lotz über die doppelte Distanz Silber. Damit haben die Deutschen insgesamt schon 4 Medaillen geholt.
So viel vom Sport mit Thorsten Ahles und so viel auch für heute im Echo des Tages. Wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Abend. Am Mikrofon war Dorothee Gerwald.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.